Hi, wir sind Suse und Tobias und moderieren den neuen Podcast.
Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A wie Achtsamkeit bis Z wie
Zocken.
Zorro.
Was steckt hinter Begriffen wie Achtsamkeit oder Verbundenheit?
Und wie können wir unser Leben bewusst genießen? Gemeinsam mit euch machen wir Übungen und geben Tipps.
Lernt mit uns gemeinsam das Leben neu kennen. Unser Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Stellt uns dort gern eure Fragen oder abonniert uns.
Tschüss.
Bis dann, wir hören uns.
Tatsächlich sind wir die erste Generation, für die Fortschritt bedeutet zu verzichten. Und das ist psychologisch ein echtes Problem. Bisher war es ja so, ne, in den vergangenen Jahrzehnten, auch Jahrhunderten, da hieß Fortschritt, ne, eigentlich auch auf einer individuellen und gesellschaftlichen Ebene immer, wir brauchen mehr von und wir reichern das an und je mehr, desto besser. Und wir stehen tatsächlich vor psychologisch einer großen Herausforderung, damit zu sagen, es muss weniger werden. Ich muss anfangen, mich zu hinterfragen, ob ich tatsächlich jede Flugreise brauche oder ob ich wirklich das Auto so viel nutze, dass es Sinn macht, eines zu haben. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Prozess.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Familienpackung am Mittwoch zum Deep Talk. Wir, das sind Suse Schumacher, Psychologin, Mutter und seit 33 Jahren, man glaubt es kaum, meine Gefährtin. Hallo, liebe Gattin.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, Hajo Schumacher, Journalist und Medienmokel. Wen haben wir denn heute zum Gespräch, Schatz?
Ja, es ist mir eine ganz große Ehre und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Professor Judith Mangelsdorf sprechen. Sie ist Psychologin, hat die erste Vollzeitprofessur für positive Psychologie an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, war meine Ausbilderin nach meinem Psychologiestudium und hat mich quasi an die positive Psychologie herangeführt. Hallo, liebe Judith.
Hallo Suse, wie schön, dass ich da sein darf. Danke.
Über mich hat sie noch nie so gut geredet.
Ja, hallo. Das sollte dir zu denken geben.
Ja, ich danke, ja. Suse, noch ganz kurz. Warum Professor Judith Mangelsdorf?
Weil sie weiß, wie man durch unsichere, aggressive, ängstliche Zeiten navigiert. Liebe Judith, zuallererst, aber was ist denn die positive Psychologie eigentlich genau?
Die positive Psychologie ist eine Teildisziplin der Psychologie im Allgemeinen, die sich damit auseinandersetzt, wie ein gelingendes Leben funktioniert. Das heißt, die Fragen, die wir stellen, gehen dahin, was kann ich als Mensch im Allgemeinen, aber natürlich auch als Familie oder auch als Gesellschaft tun dafür, dass ich in mehr Lebensglück hineinfinde, aber vor allem auch das Gefühl habe, ein gesellschaftlich und individuell erfülltes Leben zu prägen. Und das beschäftigt mich seit vielen Jahren.
Du sagst so Worte wie gelingend oder erfüllt. Darunter kann ja jeder was anderes verstehen. Also die einen, ich sag mal, Christian Lindner findet einen Porsche 911 als Zeichen eines gelungenen Lebens. Suse zum Beispiel, morgendliches Meditieren. Ich abhängen mit meinen Kumpels und ein Bier trinken rund ums Lagerfeuer. Kann man das irgendwie verallgemeinern, was ein erfülltes, gelingendes Leben ist?
Ja, da legst du quasi schon so ein Stück weit den Finger in die Wunde. Das heißt, wenn man verschiedene Forschende der positiven Psychologie fragt, was macht denn genau dieses erfüllte und gelingende Leben aus, dann gibt es tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt auch Dinge, auf die sich inzwischen die Forschenden weltweit geeinigt haben. Also wenn du sagst, mit deinen Jungs ein Bier trinken gehen, dann ist tatsächlich das Thema wirklich erfüllter Beziehungen und wie schaffen wir ein Wir und Miteinander eine der Sachen, von denen wir wissen, das ist eine der großen Säulen. Und wenn Suse von sich sagt, in der Natur zu sein, zu meditieren, achtsam mit mir verbunden zu sein, dann ist auch dieses Maß von quasi Präsenz und hier und jetzt etwas, von dem wir wissen, dass es beiträgt. Und so gibt es so verschiedene Ansätze, mit denen man gefunden hat, es gibt Dinge, auf die wir uns weltweit quasi auch in der Forschung einigen können. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Thema von Sinn im Leben. Also weiß ich, wofür ich da bin und wo ich in dieser Welt bedeutsam bin und vielleicht zumindest einen kleinen Unterschied machen kann. Und so nähert sich die positive Psychologie quasi genau dieser großen Frage nach dem Lebensglück an.
So, und statistisch kann man ja vielleicht das sogar belegen, dass in Zeiten wie diesen, Achtung, dieser Satzteil wird häufig verwendet, in Zeiten wie diesen, Multikrisen, alles so unsicher, alle Leute haben Angst, die Inflation, die Kriege und, kennen wir alles. Sind das jetzt gerade besonders unerfüllte Zeiten?
Das ist tatsächlich interessant, weil wahrscheinlich die meisten, die jetzt da draußen so zuhören, subjektiv sagen würden, es fühlt sich irgendwie gerade schwerer und herausfordernder an. Und wir versuchen das natürlich auch in der Forschung immer wieder herauszufinden. Es gibt zum Beispiel den Deutsche Post Glücksatlas oder den World Happiness Report, der Menschen weltweit seit Jahren und Jahrzehnten befragt, wie zufrieden sind sie eigentlich mit ihrem Leben. Und das Interessante ist, dass wir durchaus sehen, dass natürlich Covid und auch die Ukraine-Krise massive Auswirkungen in vielen subjektiven Bereichen hatte. Wir sehen aber auch, dass die Menschen nicht deutlich unzufriedener sind. Denn Krisen sind immer auch beides. Sie sind zum einen psychoemotional herausfordernd, aber sie sind natürlich auch Anlässe, in denen wir uns plötzlich auf den Weg machen, versuchen uns für was Größeres Ganzes einzusetzen oder indem wir uns plötzlich auf den Weg machen, füreinander da zu sein. Und so ist es tatsächlich gar nicht so, dass wir sagen würden, die Menschen sind jetzt viel unglücklicher, obwohl sie in vielerlei Hinsicht belasteter sind, als sie es vielleicht vor einigen Jahren waren.
Wie nimmst du denn selbst diese gegenwärtige Zeit wahr? Also ich sage jetzt nur mal, es gab jetzt gerade Wahlen und der Ukraine-Krieg tobt immer noch und viele Menschen sind stark verunsichert. Wie ist das bei dir?
Ich nehme beides wahr. Das heißt natürlich, als ein quasi Kind der 80er Jahre gehöre ich zu der glücklichen Generation, die nie Krieg selbst erlebt hat. Natürlich gehöre ich auch zu denen, die Covid erlebt haben, aber doch gut aus dieser Zeit gegangen sind. Und gleichzeitig sehe ich natürlich mit genauso viel, quasi wahrscheinlich so kritischem Hinschauen, wie ihr die neuen Entwicklungen rund um die Klimakrise oder auch das Erstarken von rechten Parteien. Das, was ich tatsächlich aber auch immer wahrnehme, ist auch das andere zu sehen. Das heißt, ich sehe auf der einen Seite die Bilder, die uns die Medien schenken, rund um zum Beispiel die großen Flutkatastrophen. Und ich sehe gleichzeitig, dass plötzlich Nachbarn ihre Häuser öffnen, die ein paar Meter weiter oben den Berg leben, dafür, um zu sagen, bei mir findest du einen trockenen Platz. Und wie plötzlich Menschen Hilfe schenken für vollkommen Fremde, die sonst eigentlich auch gemütlich auf ihrer Couch sitzen könnten, dafür, um zu sagen, wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Das heißt, mir ist immer so dieses Beides. Ne? Ich sehe natürlich auch mit einem kritischen Blick, was sich gesellschaftlich tut. Und ich sehe auch, wie Hunderttausende von Menschen demonstrieren für mehr Vielfalt und Miteinander.
Habe ich neulich, glaube ich, gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr. Du hast gesagt, Polarisierung ist auch gut. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, sehr gerne. Die Grundlage für Demokratie, und das ist ein Thema, was mich auch gerade selbst in der Forschung sehr umtreibt, ist immer auch das Thema, unterschiedliche Meinungen gelten zu lassen und sichtbar machen zu lassen. Also ein Beispiel, an dem wir das, glaube ich, alle auch erlebt haben, ist diese schwierige Frage von Impfungen zu Covid-Zeiten. Und immer dann, wenn wir gesellschaftlich plötzlich eine Norm entwickeln, in der wir nicht mehr verschiedene Meinungen zulassen und auch das Aufeinandertreffen verschiedener Meinungen, dann entsteht Extremismus, weil natürlich die Menschen, die diese Meinung vertreten wollen, aus ihren subjektiv guten Gründen plötzlich das Gefühl haben, nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein. Das heißt, was wir wissen müssen, wenn wir über Polarisierung nachdenken und auch, wie wir sie vielleicht lösen oder auflösen können, zumindest ein Stück weit, ist, dass Polarisierung auch ein Zeichen von Meinungsdiversität ist. Und das, was wir gesellschaftlich lernen und wieder lernen müssen, ist, unterschiedliche Meinungen nebeneinander auch gelten zu lassen, um in einen Diskurs dazu zu kommen. Ich muss die Meinung eines anderen nicht als meine eigene übernehmen, aber ich muss in der Lage sein, sie zu hören und auch dahinter zu hören, hören, was daran vielleicht wichtig wäre an Kritik, am Gesellschaftssystem, das ich adressieren kann und wo ich wieder politische Entscheidungen drauf aufsetzen kann.
Da komme ich jetzt als Journalist gleich ins Spiel und sage, ja, das mit den anderen Meinungen, das ist schon interessant, Toleranz und so, alles ganz wichtig. Wenn diese andere Meinung aber etwas merkwürdig ist, zum Beispiel Sarah Wagenknecht und ihre Haltung zu Putin, Moskau, dem ganzen Krieg, dann habe ich manchmal so Schwierigkeiten, diese Meinung, insbesondere dann, wenn du dieses Phänomen der False Balance hast, also 99% der WissenschaftlerInnen sagen, es gibt einen Klimawandel und irgendein Honk sagt, nee, gibt's nicht. Muss ich dann diese Honk-Meinung genauso stark gewichten, berücksichtigen, ernst nehmen wie die 99%? Was sagt die Professorin?
Die Professorin sagt, das Spannende in deinem Satz ist das Wort Honk. Das heißt, das, was...
Das meine ich liebevoll.
Das liebevollste Honk, was du dir vorstellen kannst. Das heißt, das, was die Schwierigkeit ist, auch wenn wir jetzt so Sarah Wagenknecht zum Beispiel hier in den Raum holen, ist, dass wir nicht unterscheiden mehr zwischen Mensch und Meinung. Ich kann eine Meinung ablehnen. Ich kann sagen, es ist wissenschaftlich falsch, davon auszugehen, dass der Klimawandel nicht existiert. Und dafür gibt es genug Forschung, die das zweifelsfrei zeigt. Die spannende Frage entsteht dann und auch in der gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung, wenn wir Mensch und Meinung gleichsetzen. Das heißt, wenn ich nicht sage, ich lehne deine Meinung ab, ne, und finde das wissenschaftlich falsch, sondern ich lehne dich als Mensch ab, weil du diese Meinung hast. Und genau hier entsteht sozusagen auch der kritische Punkt von Polarisation. Ne? Meinungen dürfen und sollen sich in einer Demokratie polarisieren, immer wieder auch. Aber wenn sich Menschen anfangen zu polarisieren, dann kommt es zu Zerwürfnissen und dann kommt es quasi auch zu den Entwicklungen, die wir heute mit manchmal sehr viel Unsicherheit und vielleicht auch Schrecken sehen.
Das heißt, in meinem Inneren bin ich gefordert zu sagen, ich respektiere Sarah Wagenknecht als Person, als Mensch, als Individuum, aber das, was sie erzählt, halte ich für honkisch.
Ich finde, das hast du ganz wunderbar gesagt.
Okay, ich arbeite dran.
Ja, aber tatsächlich genau dieser Punkt, den du machst, ne, zu unterscheiden zwischen dem, zwischen Mensch und Meinung, das ist die eigentlich kritische, sozusagen die eigentlich kritische Instanz. Auch wenn wir jetzt schauen über Medienberichterstattung oder über das, wie über PolitikerInnen gesprochen wird, dann hören wir ganz viel, dass Menschen abgelehnt werden. Mhm. Wir hören viel häufiger, dass Menschen abgelehnt werden, als dass ich eine bestimmte Meinung oder ein Meinungsbild ablehne. Und das ist kritisch.
Was braucht es denn, damit wir wieder zueinander finden? Also damit wir wieder meinetwegen den Menschen sehen und nicht weiter in so eine Zersplitterung kommen?
Ich würde zwei Punkte in den Vordergrund rücken und natürlich ist das eine große Frage, auf die es viele, viele sehr kluge Antworten gibt. Die erste, die ich in den Mittelpunkt rücken würde, wäre das Thema Mattering oder Bedeutsamkeit. Das bedeutet, wir gehen als Gesellschaft immer dann auseinander, wenn ich als Individuum das Gefühl habe, dass ich hier nicht mehr wichtig bin. Das heißt also, meine Meinung nicht gehört wird. Ich zum Beispiel sage, das ist ein Problem, wenn wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Asylanträge bewilligen und in einer bestimmten Zone ansiedeln, in der ich lebe. Das gibt subjektiv Probleme dort, wo ich lebe. Und quasi dieses, ne, was meine subjektiven Probleme sind, nicht mehr gehört wird, sondern gesagt wird, das ist jetzt so. Also dieses Grundgefühl von, bin ich noch wichtig in dieser Gesellschaft? Ne, bin ich wichtig als jemand, der am Rande der Gesellschaft steht? Bin ich wichtig als jemand, der in Ostdeutschland geboren ist? Bin ich wichtig als jemand, der nicht Politik macht und Akademiker ist, sondern vielleicht sozusagen ein kleines, ganz normales Leben im besten Sinne führt? Und immer dann, wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht mehr wichtig, sie werden politisch und gesellschaftlich nicht mehr gesehen, dann kommt es zu diesen Polarisierungstendenzen. Und das zweite große Thema, was ich mit in den Raum holen würde, wäre, ob wir es wieder mehr versuchen zu verstehen, was dahinter steht. Das heißt, ne, es ist für mich und wahrscheinlich für euch und viele andere, die jetzt zuhören, so, dass wenn ich Demonstrationen von Rechtsradikalen zum Beispiel sehe, natürlich irgendwie verängstigt, abgestoßen und so weiter bin, das, was irgendwie in der Situation dazugehört. Aber das, worum es eigentlich geht, ist die Frage zu stellen, was bringt denn einen Menschen im Jahr 2000 2024 dazu, so eine Meinung zu vertreten. Das heißt, was sind denn tatsächlich die Hintergründe und Bedürfnisse, die da politisch nicht mehr adressiert oder gesehen werden, die Menschen dazu bringen, so einen Weg einzuschlagen? Und das ist ähnlich wie die Frage vom, kann ich unterscheiden zwischen Honk und einer honkischen Meinung? Nicht leicht, aber einer der ganz wichtigen Punkte, um wieder ins Miteinander zu finden.
Ich war ja jetzt den ganzen August über immer mal wieder in Thüringen, weil ich mir dieses Bundesland einfach, ja, im wahrsten Sinne erarbeiten wollte. Ich gestehe, ich war da viel zu selten. Ich glaube, so eine, ja, so ein Gefühl, was eine ganze Reihe von gelernten Westdeutschen haben, dass man eigentlich, ja, man hat so eine schnelle Urteils, so ein Urteilsfeuerwerk, was den Osten angeht, ohne jemals da gewesen zu sein. Du hast gerade den Glücksatlas zitiert. Erfurt ist die zweitlebenswerteste Stadt in Deutschland, laut diesem Glücksatlas. Das ist die Hauptstadt von Thüringen. Ich war in diesem Bundesland unterwegs und ich war wirklich geflasht von ganz viel Natur und schönen Häuschen. Und du hast da keine Favelas, du hast da keine sozialen Brennpunkte. Und trotzdem schwingt da, ich meine, über 50% haben BSW oder AfD gewählt, also honkische Parteien, sage ich jetzt mal. Und mir ist nicht ganz klar, ob die Wahrnehmung dieser Menschen, was ihre eigene Situation angeht, ob die eigentlich so, ja, zumindest mal mit meiner Realität in Übereinklang zu bringen ist. Ich sage dir ein Beispiel. Ich habe mich mit einem älteren Herrn unterhalten, der inzwischen in Rente ist, der ja ein halbes Leben im Osten, ein halbes Leben dann im vereinten Deutschland zugebracht hat und sich darüber beklagte, dass die Renten im Osten irgendwie nicht auf Westniveau sind. Da habe ich gesagt, na ja, ihr gehörtet bis 1989/90 zum Ostblock, zum Warschauer Pakt. Und wäre es nicht fairer, die Rente in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern jetzt mal mit den Renten in Polen, in Ungarn, in Weißrussland oder so zu vergleichen, weil da kommt ihr her. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Erfolgsgeschichte, als wenn ich immer diesen defizitorientierten Blick habe und sage, wir haben aber nicht so viel wie die anderen. Also kannst du mir diese Thüringer, vielleicht jetzt nicht spezifisch Thüringer, aber diese latente Unzufriedenheit erklären? Dieses zu kurz gekommene?
Ja, tatsächlich, wenn wir über sowas wie Zufriedenheit nachdenken, also was macht Menschen eigentlich zufrieden oder unzufrieden im Leben, dann ist es so, dass Zufriedenheit kein objektives Maß ist, sondern wir haben die Lebenssituation, in der wir sind, und dann, das geht auf einen kanadischen Forscher zurück, der sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hat, gehen wir in Vergleichsprozesse. Das heißt, ich vergleiche mich zum einen mit anderen, für mich sozial ähnlich gestellten Menschen, also zum Beispiel RentnerInnen, in den neuen oder alten Bundesländern, und sage, was verdienen die im Verhältnis? Ja, und das ist auch so ein bisschen die Antwort auf deine Frage, weil die Ostdeutschen sich natürlich den Westdeutschen oder ehemals West- und Ostdeutschen näher fühlen als jetzt Menschen, die zum Beispiel in Polen oder Russland sozialisiert wurden. Das Zweite ist, dass ich mich mit meiner Vergangenheit vergleiche. Das heißt, ist das Leben, was ich heute führe, besser oder schlechter als das Leben, aus dem ich sozusagen ursprünglich komme? Und das Dritte ist, wie groß ist die Differenz zwischen dem, was ich an Aspirationen habe, also was ich vom Leben gerne hätte, meine Wünsche und so weiter, im Verhältnis zu dem, was ich real habe. Und so quasi kommen Menschen zur subjektiven Lebenszufriedenheit. Das heißt, ich kann in den genau gleichen Situationen stecken wie jemand anders, aber viel mehr oder auch viel weniger zufrieden sein mit dieser Situation.
Kann die Politik jetzt was machen, um diese Wahrnehmung, oder wir als Gesellschaft, ja. Kann man da irgendetwas tun, um diesen Fokus ein bisschen zu verändern, um die Perspektive ein bisschen zu erweitern? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen patriarchalisch gedacht? So denkt gefälligst so wie ich.
Ja, du hast recht. Nein, tatsächlich. Und ich nehme mal deine erste Frage. Was könnte Politik tun? Weil eine der ganz interessanten Geschichten, auch wenn wir sowas anschauen, wie die Daten des Deutschen Postglücksatlas und wo sind die Menschen am zufriedensten oder nicht. Und wenn wir uns Unterschiede anschauen, dann ist es wichtig zu verstehen, zum einen, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Bundesländern meistens nicht sehr groß sind. Also wir sprechen auf einer Skala von 0 bis 10, dann irgendwie von 0,5 Punkten. Und das wird dann schon, ne, das, und dann man rankt das. Aber eigentlich muss man sagen, so groß sind die Unterschiede nicht. Und wenn wir uns Daten weltweit anschauen, dann sehen wir immer wieder etwas, was mich zutiefst berührt, nämlich wie zufrieden ein Land ist. Also dass zum Beispiel die skandinavischen Länder immer ganz weit oben im weltweiten Ländervergleich ranken, hat in allererster Hinsicht was damit zu tun, nicht etwa, dass sie Hügge leben oder eine besondere Einstellung zur Lebenszufriedenheit haben.
Sauna.
Sauna, genau, Sauna, mehr Hüge, besten Alkohol oder so. So, was man vielleicht denken würde, sondern, dass sie in politischen Systemen leben, in denen besser für die ganz Armen gesorgt wird. Das heißt, es ist nicht so, dass die ganze Bevölkerung sozusagen in sich unbedingt zufriedener ist als in anderen Ländern, aber es gibt weniger Menschen, die unter akuter Armut leiden. Es gibt weniger Rentner in Altersarmut. Es gibt weniger Obdachlose, weil es viel stärkere soziale Grundsicherung für die Allerärmsten gibt und das hebt das ganze Land in der Lebenszufriedenheit. Das heißt, wenn wir versuchen zu verstehen, ne, weswegen geht es Menschen in bestimmten Regionen anders oder besser als in anderen, dann hat das nicht nur was mit diesem individuellen Vergleich zu tun, sondern ganz stark auch mit Sozialpolitik.
Jetzt haben wir ja möglicherweise diese letzten Wahlen eine ganze Ecke von auch Menschen, die so Wechselwähler sind, also Protestwähler. Was können wir denn tun oder was motiviert Menschen, sich wieder aktiv für die Gemeinschaft zu engagieren? Also nicht nur dahin zu setzen und sagen, so jetzt wähle ich die mal, weil alles andere ist doch, sind die da oben. Also was können wir tun?
Einer der großen Schlüssel ist, dass wir tatsächlich die Krise, die von euch am Anfang angesprochen wurde, sehen als eine Möglichkeit, als Individuen auch wieder wirksam zu werden. Es gibt etwas, das nennen wir in der Forschung das zivile Kapital. Das klingt so ein bisschen, aber ich erkläre es. Das erste ist, dass Krisen quasi, und das ist was, wo ziviles Kapital entsteht, so einen Moment geben von, oh, ich sehe, es gibt eine Handlungsnotwendigkeit. Ja, plötzlich wird meine Stadt überschwemmt und mein Nachbar steht mit den Füßen im Wasser. Ich sehe, jetzt muss ich irgendwas tun. Oder ich sehe rechtsradikale Aufmärsche und plötzlich verlasse ich meine Couch und sage, ich sehe, ich muss was tun. Demokratie ist mir nicht geschenkt. Demokratie ist etwas, was wir gesellschaftlich prägen. Das heißt, der erste Schritt ist häufig, die Handlungsnotwendigkeit zu erkennen und zu sehen, hier kann und muss ich einen Unterschied machen. Das zweite ist, dass ich merke, ich muss mich anders verhalten. Das heißt also nicht nur zu sehen, hier ist was, was meine Aufmerksamkeit erfordert, sondern dass ich anfange, Dinge zu tun. Mir zum Beispiel zu überlegen, ob ich tatsächlich die dritte Flugreise brauche oder inwiefern ich hier einen Unterschied machen kann dafür, um gegen die Überschwemmung zum Beispiel was zu machen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt und der ist nicht trivial, nämlich ich muss kollektives Wohlergehen, also gesellschaftliches, gemeinschaftliches Wohlergehen, wieder anfangen, über mein eigenes Wohl zu stellen. Das heißt also, wir sind es ja alle gewohnt zu sagen, wir sind in einer individualistischen Gesellschaft groß geworden, was mir oder meiner Familie gut tut, das ist das, wo ich hinsteuere. Und häufig brauchen wir, um sowas wie ziviles Kapital aufzubauen, die Bereitschaft zu sagen, hey, also meinem Wohnzimmer ist trocken und trotzdem und gerade deswegen sorge ich für andere. Das heißt also, dass ich mich einsetze, auch wenn ich leichtere Wege gehen könnte. Und dann, wenn ich anfange, das zu priorisieren und zu sagen, hey, mich hat es wirtschaftlich nicht getroffen, also spende ich Geld oder bei uns zu Hause ist Platz, also mache ich meine Türen auf. Genau so finden wir aus Krisen quasi wieder hinein in gesellschaftliches Engagement, Beziehung und Sinn erleben.
Du hast jetzt das Hochwasser als Krise genommen. Das ist natürlich ein sehr praktischer Mithilfe- und Anpack-Krisenmodus. So ein Ukraine-Krieg ist ein bisschen schwieriger, weil ich da das Gefühl habe, da kann ich jetzt nicht so viel machen. Oder Gaza zum Beispiel. Wie löst du das in solchen Krisenfällen? Wie kommt man da zu mehr Wir?
Tatsächlich sind Krisen ja auch eine Frage der Proximität, sagen wir auch. Das heißt, der Nähe oder der Distanz. Und natürlich ist es die Frage, auf welche Krisen kann ich vielleicht Einfluss nehmen? Wo kann ich anfangen, an einem Wir zu arbeiten? Und welche Krisen sind vielleicht von mir weiter entfernt? Und das hat auch viel mit Handlungsregulation zu tun. Wenn das Hochwasser bei meinen Nachbarn steht, ist es schon eine andere Frage, als wenn das Hochwasser von Berlin aus irgendwo in Hamburg steht beispielsweise. Das heißt also, ja, es ist so, dass wir dass die Frage dessen, wie schnell und ob und wie intensiv ich mich selber engagiere, was damit zu tun hat, wie sehr mich diese Krise mittelbar oder unmittelbar betrifft. Das, was es aber immer gilt, ist, dass Krisen sind ja nur Anlassmomente und eigentlich geht es ja für uns darum, in ein immer größeres gesellschaftliches Wir hineinzufinden und zwar von dort startend, wo wir sind. Und es ist nicht besser oder schlechter zu sagen, ich helfe meiner Nachbarin, die die Taschen nicht mehr alleine hochbekommt, oder ich engagiere mich für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind beispielsweise. Das heißt, eine der Grundproblematiken wäre, wenn ich sage, ne, da draußen ist ein Krieg, der ist total groß, der ist weit weg von mir, da kann ich sowieso nichts machen und die Konsequenz wäre, nicht zu handeln. Ne? Ein Wir beginnt am Küchentisch und nicht in der großen, weiten Welt, in die es irgendwann mal fließen kann.
Du hast eben vom kollektiven Wohlbefinden gesprochen. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, ist an kollektives Wohlbefinden auch Globalität gebunden? Also der nächste Schritt wäre dann von der Gesellschaft in die auf die Welt zu schauen und zu gucken, was braucht die Welt? Also was brauchen alle Menschen?
Proximität habe ich mir gemerkt.
Ja, das ist ein total valider Punkt und vor allem einer, der die große Herausforderung darstellt. Ne? Im Moment verhalten wir uns ja an vielen Stellen so, als würde der Kopf nicht zum Fuß gehören. Also das heißt, ne, ich sehe, mein Fuß ist verwundet, unten blutet, irgendwas ist los und ich gehe trotzdem noch zum Friseur, um mir Strähnchen zu machen, weil der Fuß weit genug von mir weg ist als Kopf. Das ist natürlich das große gesellschaftliche und globale Paradox unserer Zeit, ne, dass häufig, das ist jetzt anders als die Überschwemmung, die wir gerade auch im deutschen Raum erleben, Krisen ja viel stärker auch in anderen Ländern beheimatet sind und dieses Thema der quasi globalen, des globalen Zusammenhalts, ja, das ist, was uns eigentlich in Zukunft am meisten beschäftigen müsste. Weil, und das hat viel mit dem Begriff des kollektiven Wohlergehens oder Wohlbefindens zu tun, den du angesprochen hast, das häufig bedeutet, dass die, die sehr viele Ressourcen haben, die sehr gut gestellt sind, denen es besser geht als allen anderen oder vielen anderen, anfangen müssen, quasi ein Stück weit mehr zu teilen, damit es uns insgesamt als Weltbevölkerung oder erstmal auch einfach als Gesellschaft besser gehen kann. Und das ist häufig nicht leicht zu bewerkstelligen.
Ich komme noch mal nach Thüringen. Ich habe da einen Teilnehmer von einem der Workshops von SUSE getroffen, der da als so eine Art ja Dorfältester oder Weiser dieses Dorfes seit Jahren lebt, früherer Lehrer tatsächlich. Und der kümmert sich ganz intrinsisch, der mäht den Fußballplatz, der schildert die Wanderwege aus, der macht irgendwelche Literaturabende, also der kümmert sich um dieses Wir. Dessen Eltern hatten die letzte Kneipe im Dorf, die es schon lange nicht mehr gibt. Und die Kneipe war nicht nur ein Ort, an dem man sich kollektiv betrunken hat, sondern es war auch ein Treffpunkt. Also da wurde auch ausgetauscht, da wurde auch um Hilfe gebeten, wer kann mir morgen, keine Ahnung, mit dem Trecker da mal das Stück Holz irgendwo hin transportieren oder. Peter sagte, das ist der Mensch, von dem ich rede, die erste Welle kam mit dem Aufkommen des Fernsehens. Da blieben auf einmal die Leute weg aus der Kneipe und jeder war in seinem Wohnzimmer. Die zweite Welle war jetzt, ich sag mal im weitesten Sinne, das Internet. Ob das Netflix oder Social Media oder weiß der Geier was ist. Und jetzt geht keiner mehr vor die Tür. Du hast also quasi, obwohl die Leute gemeinsam in einem Dorf wohnen, ein hohes Maß an Isolation, viel, viel höher als früher. Das ist, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht projiziere ich auch. Ich sage ja immer meinen Kindern, sie sollen nicht so viel am Handy hängen, um es dann selber zu machen. Aber diese moderne technische Entwicklung, dass jeder so sein eigenes Programm hat, das steht diesem kollektiven Wir so ein bisschen im Weg, oder?
Absolut. Also das ist ja sehr schön da in dieser Beobachtung zusammengefasst. Tatsächlich, ich meine, das, was wir auch in der Forschung überall sehen, ist ja nicht nur, dass das Wir abnimmt, sondern vor allem, dass Menschen psychisch erkranken. Also dass sowas wie Depressionen und Ängste und so ja auf Allzeit hoch ist, vor allem in Kinder- und Jugendalter. Dass es sowas ja lange Zeit oder noch nie in dem Ausmaße gab. Und wenn man Forschende fragt, was machen sie dafür verantwortlich, dann ist es genau das, wie viel Isolation, ne, aus der Digitalisierung und aus dem Rückzug in den heimatlichen Raum sozusagen kommt. Plus, und das ist was sehr häufig unterschätzt wird, wir uns dadurch viel weniger bewegen. Wir sind weniger im Kontakt mit anderen, wir sind weniger in der Natur und wir sind körperlich weniger in Bewegung. Und die Mischung daraus ist tatsächlich etwas, was nachweislich sowohl krank macht, als natürlich auch diesem Wir quasi Steine in den Weg legt.
Was können wir dagegen tun?
Ja, welche Hebel siehst du?
Ich finde, ihr habt in dem, was ihr jetzt auch schon an Beispielen genannt habt, sehr sehr schöne Sachen in den Raum geholt, die jetzt auch mehr und mehr passieren. Das heißt also, dass wir Begegnungsstätten wieder ermöglichen, dass wir ein höheres Bewusstsein dafür entwickeln, wie viel wir eigentlich brauchen und wieder versuchen, genau in die Gegenbewegung dazu zu kommen. Und das ist schwierig, weil wir konkurrieren mit der digitalen Welt, aber das, was universell quasi ein großes Thema ist, ist, wie können wir wieder Momente der Begegnung schaffen? Und das klingt ganz groß, aber das sind im Prinzip alle Initiativen, die dahin gehen, dass sich Menschen wieder vernetzen, verbinden, miteinander in Kontakt kommen, miteinander reden und dass genau das passieren kann, was Hajo aus der Kneipe beschrieben hat. Dass wir dahin gehen können, wissen, es gibt einen Ort, in dem wir gehalten sind und in dem wir mit Gleichgesinnten zusammenkommen können, in dem es einfach wirklich wieder diese soziale Basis gibt. Und das ist etwas, was wir wiederherstellen müssen, weil es tatsächlich deutlich abgenommen hat. Und das ist nicht trivial.
Und jetzt ganz konkret, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, was hättest du jetzt für mich für eine Möglichkeit, dass ich wieder mehr in Kontakt komme? Also es gibt ja viele Menschen, die sich einsam fühlen oder Einsamkeit als etwas, was auch das psychische und körperliche Wohlbefinden trübt.
Absolut.
Das mal ganz freundlich zu sagen.
Ja, das, was Hajo beschrieben hat von dem letzten Nachfahren sozusagen, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das nutzbar werden kann. Das heißt also, sich selber die Frage zu stellen, für was oder für wen möchte ich mich eigentlich einsetzen? Das heißt, wo kann ich mich engagieren und dadurch sowohl ein Stück weit mehr Sinn aus dem Leben schöpfen, als auch andere unterstützen, als auch selbst wieder in mehr Leben im Leben zu finden. Martin Seligman, der Gründervater der positiven Psychologie, hat einmal gesagt, wenn es dir wirklich schlecht geht, und du wirklich einsam bist und quasi einen wirklich schlechten Tag hast, dann ist das Effektivste, was du machen kannst, rauszugehen und einem anderen Menschen zu helfen. Weil das eben sowohl stark sinnstiftend als auch beziehungsstiftend ist und ein Wir wieder in den Raum rücken kann. Und da gibt es nicht den einen Weg, sondern da ist die Frage, für welches Thema, für welche Menschen brenne ich mich und mich wirklich auf den Weg zu machen, mich gesellschaftlich wieder für diese Menschen im Kleinen und Großen zu engagieren. Und das hilft allen Seiten.
Wir stellen zum Schluss immer eine Lieblingsfrage.
Nein, ich habe noch eine andere.
Ich wusste das.
Noch gar nicht zum Schluss. Ich bin Olaf Scholz und ich rufe dich an. Ich sag, Frau Mangelsdorf, ich habe ein Problem. Dieses Land ist mir irgendwie entglitten. Obwohl ich gar kein Honk bin. Was würdest du einer Regierung raten oder vorschlagen, wie man dieses Zurück zum Wir auch von ganz oben irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, fördern, antreiben, ermutigen kann?
Der erste Rat wäre tatsächlich, in dieses Thema Bedeutsamkeit politisch einzuzahlen. Das heißt also, Möglichkeiten zu schaffen, wie BürgerInnen aller quasi gesellschaftlichen Schichten wieder das Gefühl haben können, gehört zu werden. Also das, was wir jetzt ja sehr stark erleben, auch unter der aktuellen Regierung, ist ja, dass viele, die ursprünglich diese Regierung gewählt haben, das Gefühl haben, in dem, worum es ihnen dabei eigentlich ging und in dem, wofür sie politisch einstehen wollten, damit nicht gehört und nicht gesehen und vor allem nicht ernst genommen zu werden in politischen Entscheidungen. Das heißt, die Frage, wo kann man Bürgerbüros einrichten, in denen Menschen gehört werden und wie kann man das Ganze in politische Prozesse einflechten lassen? Das Zweite, was die Forschung dort sehr eindeutig zeigt, ist tatsächlich die Frage, wenn wir uns sowas wie Lebenszufriedenheit und Polarisierung und so weiter anschauen, was sind denn die Bedarfe und auch die Leiden der Menschen, die gerade so stark in die Polarisation gehen und die tatsächlich das Gefühl haben, gesellschaftlich abgehangen zu werden und das wirklich zu adressieren, und zwar so, dass es für diese Menschen auch in der Wirkung sichtbar und erlebbar wird. Und das Dritte ist sicherlich, und das möchte ich sagen, ist, glaube ich, das, was am allermeisten fehlt, eine positive politische Vision. in jedem psychologischen Kontext, in dem man sich befindet, ist immer die erste Frage, die wir KlientInnen stellen würden, was ist das, wo du hin willst? Ne? Was ist die Vision einer Zukunft, für die du dich einsetzen willst oder um die es hier gehen soll? Und das ist das, was uns im Moment am meisten fehlt. Ne? Wie möchten wir denn gerne Deutschland 2030 erleben? Was soll darin eine Rolle spielen? Wohin wollen wir uns bewegen? Und wenn wir das wieder haben, dann können wir daran politische Entscheidungen ausrichten und messen. Dann können wir daran auch uns festmachen, welche Parteien wir beispielsweise wählen würden. Und ich glaube, alles drei wären Wege hinein dafür, dass Menschen wieder mehr sich zugehörig fühlen, auch Staat zugehörig fühlen und dieser Polarisierung auch etwas entgegensetzen könnten.
Während du gerade über diese positive Vision von Politik gesprochen hast, Klammer auf, ich halte diesen Spruch von Helmut Schmidt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, für totalen Unsinn, aber abgesehen mal davon, ich habe gerade, während du darüber so geredet hast, so für mich überlegt, ja, was ist eigentlich die Vision dieser Ampelregierung? Die Vision von rechts kann ich mir so einigermaßen ausmalen, irgendwie so ein diffuses Früher, was es nie gab, aber was irgendwie so als Erzählung ja komischerweise funktioniert, ne? Weil früher, wissen wir alle, war alles besser. Wenn ich nach vorne gucke und mir eine Vision überlegen soll, dann fällt mir der Wechsel, der Wandel zu regenerativen Energien ein. Aber das ist jetzt nicht so wirklich eine Vision. Das ist halt, naja, am Ende ist es Stromproduktion. Das ist ein bisschen unsexier als Vision. Aber also die Frage gilt jetzt auch an Suse und an dich. Was sind für euch so positive Visionen, die derzeit von der Politik ausgesendet werden? Fällt euch irgendwas ein, noch außer Windrädern?
Suse?
Ja,
also, sie gewinnt gerade Zeit, sie ist sehr schlau.
Soll sie ja auch gerne. Also ich, wenn ich das jetzt zurückdrehe an zu dem Moment, wo es quasi klar war, dass die Ampelregierung die Mehrheit hatte, da war bei mir tatsächlich eine Vision, hey, jetzt packen wir endlich mal die Sachen an, die auch auf dem Schirm stehen.
Ja, das verstehe ich, aber was ist aber die Vision?
Wohin was ich jetzt, packen ja, wir das ja, an? Genau. Ich, ja.
Da fällt es mir aber jetzt was ein, ja. Eine neue Form des Miteinanders.
Ja, das, ich kann mich noch das erinnern, auf jeden Fall, aber.
An dieses Limettenfoto mit Habeck und Baerbock und ich glaube Wissing und Lindner und man hatte so den Ahnung, ach guck mal, so weit sind sie ja gar nicht auseinander. Vielleicht kriegen die ja mal irgendwas so kooperativ gelöst. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Vision, so kooperatives Agieren, wobei das natürlich in der Wettbewerbsdemokratie ein bisschen
ist. Sie sind ja auch so gestartet tatsächlich. Also alle haben ja auch gedacht, es gab ja während der Koalitionsverhandlungen überhaupt nichts, was rausgedrungen ist. Also
ja, es war die beste Zeit, die sie hatten, ja. Die Koalitionsverhandlungen. Aber Judith, was fällt dir an positiver politischer Erzählung ein? Also wofür machen wir das alles?
Ich glaube tatsächlich, dass es genau das ist, was uns am meisten fehlt. Also ich könnte eine Vision formulieren, wie sowas aussehen könnte, aber das die Schwierigkeit, weswegen sich, glaube ich, viele Menschen auch gerade in diesen Zeiten von den Regierungen oder auch von den Parteien der Mitte abwenden, ist genau, dass die Eindeutigkeit dieses Zukunftsbildes, auf das verschiedene Parteien hinarbeiten, im Moment so nicht existiert. Ja, und tatsächlich gäbe es ja viele Erzählungen, die wir anstreben könnten, von so etwas wie wirklicher Geschlechtergleichheit, von einer Idee von einem modernisierten Schulwesen, in dem Kinder nicht nur lernen, wie sie Mathematik und Deutsch beherrschen, sondern ihnen geholfen wird, ein wirklich partizipativer und integrierter Teil der Gesellschaft zu werden. Dazu kann so etwas gehören wie eine Gesundheitspolitik, die wieder versucht abzurücken von der kommerziellen von Gesundheit hin zu der Idee, dass das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölkerung eines der höchsten Güter ist. Also es gibt ja viele Beispiele für solche politischen Ziele. Es gibt auch Länder, die tatsächlich solche Zielkanons für sich beschlossen haben und daran ihre politischen Entscheidungen ausrichten. Also das gibt es im internationalen Vergleich. Und ich glaube, das wäre tatsächlich eine der wichtigsten Aspekte wieder hineinzufinden in ein Bild, weil das ist genau das Problem, was du vorhin angesprochen hast, Hajo. Die rechten Parteien haben so ein Bild. Und das macht es nachvollziehbarer, das macht es leichter. Sie stehen für etwas ein. Und egal, ob ich das ablehne oder nicht, aber das ist viel klarer als etwas, was ich als Zukunftsvision und als Bild vor mir haben kann und dem ich mich anschließen kann, auch dass ich ablehnen kann, als das, was uns im Moment politisch gegeben ist. Und das halte ich für eine der großen quasi Unterlassenschaften, ist das ein deutsches Wort? Dinge, die eigentlich getan werden sollten, dafür, um Menschen wieder auch für die Parteien der Mitte zu gewinnen zum Beispiel.
Du hast gerade gesagt, Dinge, die eigentlich getan werden sollten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Klimawandel denke oder die Klimakrise und dann denke, okay, Jungs und Mädels, dann lasst uns doch mal sehen, wie wir weniger CO2 in die Luft pusten, ja, also was wir als Einzelne tun können, damit ich sofort in der Debatte, nein, dann muss ich was abgeben, dann werde ich eingeschränkt, dann wird mir verboten und so. Wie kommen wir denn aus diesen Verkürzungen wieder raus in dieses, ey, das ist jetzt notwendig, auch wenn es vielleicht im Moment noch gar nicht so ganz spürbar ist, wobei die Hochwasser ja eine andere Sprache sprechen.
Tatsächlich sind wir die erste Generation, für die Fortschritt bedeutet zu verzichten. Und das ist psychologisch ein echtes Problem. Bisher war es ja so, ne, in den vergangenen Jahrzehnten, auch Jahrhunderten, da hieß Fortschritt, ne, eigentlich auch auf einer individuellen und gesellschaftlichen Ebene immer, wir brauchen mehr von und wir reichern das an und je mehr, desto besser. Und wir stehen tatsächlich vor psychologisch einer großen Herausforderung, damit zu sagen, es muss weniger werden. Ich muss anfangen, mich zu hinterfragen, ob ich tatsächlich jede Flugreise brauche oder ob ich wirklich das Auto so viel nutze, dass es Sinn macht, eines zu haben. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Prozess. Das, woran ich appellieren würde an dieser Stelle, ist zu sagen, es müssen immer zwei Sachen ineinander greifen, damit gesellschaftliche Entwicklung funktioniert. Nämlich zum einen das, was wir so als Top-Down bezeichnen, das heißt politische Entscheidungen, die es leichter machen, das richtige Verhalten zu zeigen. Also wenn wir Subventionen haben dafür, um sich zum Beispiel im Eigenheim umzurüsten auf Solarenergie, dann ist das etwas, was mich ja auch ermutigt zu sagen, wunderbar, dann habe ich sozusagen so ein bisschen Rückendeckung von hinten. Und umgekehrt, ja, wir müssen auch in persönliche Veränderungsprozesse hineinfinden, dafür, um Ja zu sagen zu weniger. Und das ist viel schwerer, als Ja zu sagen zu mehr.
Mit der kleinen Einschränkung auch, dass Menschen, ich nehme dich da jetzt einfach mal, ohne deine finanziellen Verhältnisse zu kennen, aber mit rein. Aber bei uns ist ein weniger möglich, ohne dass es unsere Lebensqualität irgendwie einschränkt. Also, ne, Flugreise oder Bahnreise, ja, das ist schon eine sehr luxuriöse Frage, ne? Oder von 3 Autos auf 2 zurückzugehen, auch sehr luxuriös. Also es gibt halt auch sehr, sehr viele Menschen, die echt so hart an der Grenze arbeiten und für die weniger dann tatsächlich Verzicht bedeutet. Sind wir besser gestellten, sage ich jetzt mal so, eine gehobene Mittelklasse, um mit Friedrich Merz zu sprechen, sind wir da auch ein bisschen in der Pflicht, sozusagen vorbildhaft abzugeben, damit sich das nach unten als eine Art, ja, Lebenshaltung oder so vielleicht fortsetzt?
Ich stolpere über Vorbild und nach unten.
Ja, du hast völlig in dem Moment, wo ich es gesagt habe, auch, ich meine nach unten jetzt einfach nur als soziale oder als letztendlich finanzielle Einstufung, um Gottes Willen, nicht als diskriminierend, nicht honkisch gemeint.
Heute nicht honkisch. Tatsächlich ist es die Frage natürlich, ne, wer kann wie welchen Unterschied machen? Und natürlich ist es, und das ist ja nicht nur eine Frage von sozusagen, wie viel verdiene ich, sondern auch, wo lebe ich? Ne? Ich hier im Zentrum von Berlin, ich komme überall hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist eine ganz andere Situation als jemand, der im ländlichen Raum lebt und auf das Auto existenziell angewiesen ist. Das heißt, die Frage ist weniger, muss man irgendwo mit irgendwem anfangen, sondern die Frage ist eigentlich, wer kann was beitragen? Und ich glaube weniger an den Unterschied gesellschaftlicher Schicht. Natürlich ist es so, dass auf Sachen zu verzichten, ich glaube, wir müssen auf mehr Sachen zu verzichten. Ich glaube, so rum wird ein Schuh draus. Ne? Zu sagen, wenn ich mir bisher sowieso nie eine Reise leisten konnte, dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, wie viel ich fliege im Jahr. Aber die Menschen, die quasi zu sozusagen den besser Verdienenden gehören, sind auch die, die natürlich den sehr viel größeren Carbon Footprint im Endeffekt zum Beispiel haben. Das heißt, ich sehe uns in jedem Fall in der Verantwortung und gleichzeitig sehe ich so alle in der Verantwortung, die Frage zu stellen, okay, und was ist das, wo ich einen Unterschied machen kann? Ne? Was ist der Unterschied, der für mich auch leichtgängig ist und vielleicht sogar so ein bisschen verbunden sein kann mit sowas wie Freude oder Stolz, zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie sehr viel konsequenter dabei zu recyceln und das macht einen Unterschied. Und gleichzeitig ist das, und da bin ich wieder bei diesem, es muss von oben und unten kommen, Thema, dass das nur funktioniert, wenn Politik wirklich mitzieht und vorlebt. Also ich glaube viel eher, als dass wir sagen, innerhalb der Gesellschaft leben wir vor, dass wir brauchen, dass Politik vorangeht, damit zu sagen, wir leisten einen wichtigen Beitrag damit, sozusagen die Grundfeste zu legen, wo sich die Bevölkerung dann engagieren oder einsetzen oder einbringen kann. Aber das kann nicht nur von einer Seite kommen.
Aber wäre es da Aufgabe der Politik zum Beispiel durch eine andere Steuerpolitik, Stichwort Achtung in Anführungsstrichen Reichensteuer, Spitzensteuersatz, also weil du Skandinavien erwähntest mit Glücksgefühl, in Skandinavien gibt es sowas wie eine Luxussteuer, da ist halt auf teuren, auf Luxusautos halt eine andere Steuer drauf. Oder auf Champagner als jetzt auf Rotkäppchen und Skoda, was ich zum Beispiel okay fände und auch als Signal in eine Gesellschaft rein, durchaus positiv. So von wegen, die mehr können, denen nehmen wir auch ein bisschen was ab. Und dann, wer die dritte Flugreise antritt, der zahlt sie halt doppelt. Also ne, jetzt mal ein bisschen platt gesprochen.
Absolut.
Also wäre das eine Symbolik, die zu so einem kollektiven Wir beitragen würde?
Absolut, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen würde sie ja dafür sorgen, dass ich mir vielleicht die dritte Flugreise eher überlegen würde. Das heißt also, dass sie ein Anreiz wäre, auch sich zum Beispiel im Bereich Klimapolitik anders zu engagieren. Und umgekehrt aber auch, dass sie tatsächlich deutlich macht, dass die Politik, die ja häufig aus diesen besser gestellten, stärker finanzierten Kreisen stammt, nicht zum Selbstzweck mich sozusagen, ne, ich schaffe mir selber eine Steuerpolitik, die mir zugänglich ist, ne, oder die mir nutzt, sondern ernst nimmt, dass es Menschen in dieser Gesellschaft gibt, denen die Steuer quasi die Lebensgrundlage manchmal zu nehmen droht. Und auf der anderen Seite Menschen, die so viel verdienen, dass mehr oder weniger Steuer eigentlich kaum einen Unterschied macht. Und ja, ne, die skandinavischen Länder sind unglaublich gut darin, wie man das auch immer sehen will, zwischen Arm und Reich stärker auszugleichen. Und damit entsteht auch eine der großen Manifesten zu der Frage, wann sind ganze Länder zufriedener und glücklicher, nämlich im Allgemeinen, wenn es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Je höher die soziale Gerechtigkeit und das Vertrauen untereinander und in Regierung und Institution, desto besser steht ein Land im Ganzen da.
Was ich jetzt so als allerletztes noch so eben gedacht habe, ist, die meisten Menschen klagen ja eigentlich darüber, dass sie nicht genug Zeit haben und braucht man nicht, um sich vielleicht einfach nur zu engagieren und der alten Nachbarin zu helfen oder was weiß ich wem, braucht man nicht dafür Zeit und ist das nicht eigentlich auch ein Faktor, der letztendlich verhindert, dass wir wieder so etwas wie eine Gemeinschaft erleben?
Halbe Stunde Instagram weniger am Tag.
Ja, das ist ein schönes Stichwort dazu. Ich möchte dazu ein Zitat nennen, was mir dabei immer sehr durch den Kopf geht, nämlich zu sagen, es gibt nicht zu wenig Zeit, es gibt nur andere Prioritäten. Und das ist Vorsicht, auch ein Zitat der gehobenen Mittelschicht. Ne? Das ist nämlich an der Stelle tatsächlich greifend, wenn ich genug verdiene, um vielleicht im Zweifelsfall auch zu sagen, ich kann auch in Teilzeit arbeiten und ich bin nicht alleinerziehende Mutter und so. Also das ist auch etwas, womit man vorsichtig sein sollte. Aber generell ist doch die spannende Frage, und da bin ich bei Hi und Instagram, wo geht denn tatsächlich meine Zeit hin? Und was priorisiere ich? Und ne, da bin ich beim zivilen Kapital. Wo priorisiere ich das Wohlbefinden und Glück anderer über das, was mir vielleicht kurzfristig irgendwie gerade zuträglich ist? Das heißt, natürlich gibt es die Menschen da draußen, die als alleinerziehende Mütter und Väter gering verdienen, versuchen irgendwie ihre Familie durchzubringen und gar nicht mehr wissen, wie sie noch schlafen sollen. Aber viele von uns haben Prioritäten, die anders gesetzt sind als die Frage, wie kann ich zum Wohlergehen anderer beitragen? Und das ist in meiner Sicht quasi der kritische Punkt, ne? Die Prioritäten zu verschieben, mit denen ich meine Lebenszeit verteile.
Hast du das gehört, Gattin? Die Frau Professor hat gesagt, du sollst dich mehr um mich kümmern.
Genau so war es
gemeint. Ja, praktische Psychologie.
Ja, das ist, ich finde, eigentlich wollte ich dich jetzt noch fragen, was dir Mut macht.
Mach doch.
Ja, aber eben dachte ich, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
Aber jetzt hast du die Frage schon genannt, um sie nicht zu stellen. Schatzi, das ist die ganz hohe Kunst des Interviews. Judith, was macht dir Mut? Suses Frage.
Mut macht mir, wenn ich in Zeiten, in denen ukrainische Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof ankommen, sehe, wie Menschen dastehen und Plakate hochhalten und sagen, bei mir ist ein Zimmer frei. Mut macht mir, wenn ich von Freunden höre, die in Hamburg leben, die jetzt heute Abend nicht telefonieren können, weil sie unten helfen, dass das Hochwasser nicht noch weiter steigt. Also Mut machen mir Menschen, die zeigen, dass in diesen durchaus herausfordernden Zeiten, die es vielleicht immer irgendwie gibt, zeigen, dass ein gutes Miteinander und ein Wir möglich ist und als Beispiel in dieser Gesellschaft vorangehen.
Das war Professor Judith Mangelsdorf, die erste Vollzeitprofessurinhaberin für positive Psychologie, die mit ihren ganzen vielen Weisheiten auch meine liebe Frau hier gegenüber geimpft hat. Was bedeutet Judith für dich eigentlich? Kannst du das mal kurz sagen? Ich möchte, dass jetzt noch mal ein bisschen abgehudelt wird.
Judith war in einem Moment, wo ich habe ja damals schon meditiert und war achtsam und weiß ich nicht. Und Judith hat mir noch mal so ein Dach gegeben. Also etwas, wo ich das, was ich an mir selber festgestellt habe, was mir gut tut, noch mal auf so einer wissenschaftlichen Ebene unterfüttert bekommen habe. Plus sie hat mir ganz, ganz viele tolle Übungen und Anregungen gegeben, mit denen ich jetzt meine Coachings gestalte und tatsächlich Menschen auch wieder so ein bisschen empowere. Und das ist ja sehr sinnvoll und sehr sinnstiftend.
Also im Prinzip insofern macht ihr genau das, worüber wir gerade geredet haben.
Versuchen wir.
Judith, du als Dachdeckerin, das ist doch ein schönes Bild, oder? Oder als Dachstuhlbauerin, so Zimmerfrau.
Ja, so fühle ich mich eigentlich im Leben grundsätzlich. Also danke für die
Mitarbeit. Ganz herzlichen Dank, Professor Judith Mangelsdorf, über die Segnungen der positiven Psychologie. Ich fühle mich total aufgeladen.
Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.